Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Kaum etwas in unserer heutigen Zeit ist so einflussreich wie die modernen Medien. Ihre offenen und versteckten Botschaften erreichen Milliarden von Menschen und üben maßgeblichen Einfluss auf ihr Verhalten aus. Umso wichtiger ist es, dass auch die Kirche die modernen Wege der Kommunikation nutzt, vor allem für die dringende Aufgabe der Neuevangelisierung. Wie das gehen kann, darüber diskutierten Pfarrer Dr. Richard Kocher von Radio Horeb, Michael Rack von KTV, Martin Rothweiler von EWTN und der Spiegel-Journalist und Buchautor Matthias Matusek bei einer Podiumsrunde auf dem 9. Pater Werenfried van Straten Jahresgedenken in Köln. Hören Sie heute den ersten Teil dieser Runde. Die Moderation hatte der Chefredakteur der katholischen Tageszeitung Die Tagespost, Markus Reder.
Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier im Maternushaus in Köln zum 9. Jahresgedenken an Pater Werenfried van Straten, den Gründer von Kirche in Not. Ein herzliches Grüß Gott auch allen, die uns über Fernsehen und Radio zugeschaltet sind und diese Diskussion mitverfolgen. Das Thema unseres Podiumsgespräches lautet: Der Papst, die Neuevangelisierung und die Medien. Sprechen wir die gleiche Sprache. Wir werden uns also mit dem spannenden und spannungsreichen Verhältnis von Kirche und Medien befassen. Da gibt es Probleme, über die wir zu reden sein, aber es gibt auch Chancen, die wir nicht aus den Augen verlieren wollen. Ich darf zunächst meine Gesprächsteilnehmer sehr herzlich begrüßen. Ich möchte dabei nur ganz kurz auf ihre jeweilige Zuständigkeit und ihr jeweiliges Aufgabengebiet zu sprechen kommen. Es wird im Laufe der Diskussion noch die Möglichkeit sein, Ihre Tätigkeiten ausführlich darzustellen. Ich begrüße zunächst Matthias Matusek, Edelfeder Katholische in Diensten des Spiegel, der immer wieder mit seinen Artikeln und mit seinen Büchern für Aufsehen und Diskussionen sorgt. Nicht zuletzt mit seinem spektakulären Buch Das katholische Abenteuer hat er für leidenschaftliche Diskussionen und Kontroversen gesorgt. Ich begrüße auch Pfarrer Dr. Richard Kocher, Programmdirektor von Radio Horeb. Er hat aus einem kleinen Sender inzwischen eine schlagkräftige katholische Sendeanstalt gemacht. Radio Horeb ist aus der katholischen Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken und dank Digitalradio auch ganz einfach bundesweit zu empfangen. Begrüßen darf ich auch Martin Rothweiler, Geschäftsführer des katholischen Fernsehsenders EWTN. Es wurde gerade schon darüber gesprochen, EWTN von Mutter Angelika in den USA gegründet. Als ganz kleiner Laden begonnen, inzwischen der größte katholische Fernsehsender weltweit. Sie sind der Geschäftsführer hier in Deutschland. Last but not least begrüße ich Michael Rack, Chefredakteur von KTV, katholischen Fernsehsender. Er vertritt heute Pfarrer Buschor, der leider nicht da sein kann. Eine kleine Vorbemerkung vielleicht noch, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir heute verallgemeinern von den Medien sprechen in Bezug auf das Verhältnis zur Kirche, dann geschieht es nicht, um sträflich zu verallgemeinern. Die Medien als solche gibt es nicht. Es gibt guten und schlechten Journalismus, tendenziöse Blätter, Gutes und Schlechtes, leider auch Schäbiges, wenn es um Kirchenberichterstattung geht. Insofern ist es eigentlich nicht korrekt, über die Medien zu sprechen. Wenn wir es heute dennoch tun, dann nicht um zu verallgemeinern, sondern um Grundtendenzen deutlich zu machen, das vielleicht einfach noch vorneweg. Lassen Sie uns mit einer Behauptung beginnen. Die katholische Kirche in Deutschland und die Medien haben ein besonderes Verhältnis. Es unterscheidet sich deutlich von dem Verhältnis der Medien zu anderen Organisationen und zu anderen Körperschaften in unserem Land. Herr Matusek, trifft das zu? Und wenn ja, warum ist das so?
Guten Tag erstmal. muss mal kurz nachdenken. Ja, sicher gibt es ein spezielles Verhältnis zwischen Medien und Kirche, überhaupt zu Medien und der Thematik Glauben und Religion. Der Glaube ist aus dem öffentlichen Diskurs völlig verschwunden. Und wenn er eine Rolle spielt, oder die Kirche, wenn sie eine Rolle spielt, dann eher als Skandalgeschichte. Und wir haben ja bei der Diskussion über die bedauernswerten Missbrauchsfälle erlebt, dass die eigentlich zum Anlass doch eher genommen wurden, um eine merkwürdig lang angestaute Wut auf die Kirche loszuwerden. Und die, ja, ich als Journalist kann nur sagen, es ist, sagen wir mal, es ist schwierig, über den Glauben und über die Kirche und über die Religion zu reden. Nicht zunächst mal, weil zensiert wird, sondern weil man in einer zunehmend glaubensmatten Gesellschaft in ein schwarzes Loch reinspricht. Es ist ja nicht so, dass, sehr anders als in der Türkei mit Erdogan, wo Journalisten im Gefängnis sitzen, das läuft hier anders. Man redet wirklich in eine desinteressierte und in alles relativierende Gesellschaft rein. Und da ist ein Glaubensbekenntnis fast obszön, fast eine Peinlichkeit, embarrassing. Es ist anders als in Amerika, wo der Glaube im öffentlichen Reden doch eine wichtige Rolle spielt. Ich habe Umfragen, ich habe mal darüber geschrieben, ich glaube, die Prozentzahlen sind, dass doch 90% aller Amerikaner jeden Tag einmal beten. Ja? Also die Amerikaner sind nach dem Iran das gottesfürchtigste Volk auf der Erde. Bei uns ist es anders. Bei uns spielt der liebe Gott keine Rolle mehr. Wir sind in einer unglücklich aufgeklärten Lage, ich sage unglücklich aufgeklärten Situation. Also das Gerede über den Glauben, es schockiert eher wegen seiner ungewohnten Heftigkeit und Standpunkthaftigkeit. Wir sind ja eher an einen tänzerischen Diskurs gewöhnt, wo man spielerisch mal die eine und mal die andere Position möglichst witzig zu formulieren versucht. Und da steht dann Gläubiger, der steht erstmal wie ein Idiot in der Öffentlichkeit. Ja, der ist erstmal eine sperrige Figur und die Leute schütteln den Kopf. Aber das kann man auch wie in einem fernöstlichen Sportart benutzen, um neue Energie zu kriegen, neuen Schwung zu kriegen. Also die Energie des Gegners aufnehmen und sie verwandeln in eine positive Kraft und dann klappt das schon. Aber wie gesagt, es ist in Deutschland, ich glaube, die Kirche in Deutschland ist ja deshalb in Not, weil der Glaube nicht mehr da ist, weil der Glaube in Gefahr ist. Und da ist eher die Diktatur der Indifferenz das Gefährliche, würde ich so sehen.
Herr Pfarrer Kocher, Herr Matusek sagte, es wird in ein schwarzes Loch gesprochen, wenn es um das Thema Kirche geht. Gleichzeitig fällt auf, wenn Kirche in den Medien eine Rolle spielt, dann geht es meistens um Reizthemen und Kontroversen und selten um faire Auseinandersetzungen. Fehlt es den Medien am Fairness im Umgang mit der Kirche? Fehlt manchmal schlicht die Kompetenz, um noch Fragen des Glaubens beurteilen zu können? Woran liegt die Lust an der manchmal beißenden Kritik, wenn es um Kirchenthemen geht?
Also wenn Golgotha mit der Zahncreme verwechselt wird und wenn Christus an Ostern geheiratet hat und das im zweistelligen Prozentbereich bei Umfragen sich bewegt, dann fehlt es schon an Glaubenswissen, oder? Ich formuliere ein bisschen pointiert, aber es ist wirklich so. Und es ist schon dramatisch, wenn man das kleine ABC nicht beherrscht, um beim Großen mitreden zu wollen. Ich halte es für ganz und gar verhängnisvoll, dass die Kirche sich auf Randthemen fixieren lässt. Und das sind immer die gleichen. Es geht immer um Fragen der Sexualethik und alles, was damit zusammenhängt, Verhütung, Abtreibung, Kondome. Es geht immer um Fragen des Gehorsams, Kirchensteuer. Und wenn Sie das Evangelium anschauen, geht es bei diesen Punkten eigentlich tauchen da so gut wie gar nicht auf. Ich denke, das sind jetzt vielleicht ein paar fundamentale Ansagen, wir müssen zum ersten Gebot zurückkehren. Einfach mal das erste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit all deiner Kraft und im griechischen Text mit deinem ganzen Denken. Was heißt denn das? Das ist ja fast gar nicht lebbar. Das heißt, ich soll immer davon erfüllt sein, wenn du aufstehst, wenn du am Abend ins Bett gehst, wenn du mit deinem Sohn sprichst. Man kann sich das irgendwie vielleicht so vorstellen, meistens sind wir verheiratet, wenn jemand verliebt ist, dann wird er die Geliebte nicht aus dem Kopf bekommen. Oder in den Comics wird immer Dagobert Duck manchmal so, wenn er die Augen aufmacht, mit Dollarzeichen dargestellt. Also es gibt Leute, die von früh bis Abend nichts anderes denken als an die Vermehrung ihres Vermögens. Sie sind besetzt davon. Das ist ganz real. Und ich glaube, dass bei uns diese Leidenschaft für Gott irgendwie fehlt. Aber dort, wo Leute es zumindest versuchen, rennen ihnen die anderen nach. Ich möchte jetzt mich nicht als positives Beispiel verkaufen, aber ich denke immer so eine Geschichte. Es war ganz am Anfang, als wir da mit Kabel und Satellit noch unterwegs waren. Und da war ein Mann, der hat für die großen Firmen gearbeitet. Den konnten wir an Land ziehen, hat ein sehr hohes Tageshonorar. Der Sitz von seinem Auto hat mehr gekostet als mein neuer Passat jetzt, 12 Zylinder. Und der wollte immer mit mir unterwegs sein, hat nie eine Honorarrechnung gestellt, weil er einfach rausbekommen wollte, wie lebt der Mann ohne Sex zu haben und ist trotzdem irgendwie vernünftig und normal.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Wie kann die katholische Kirche die modernen Medien nutzen? Wie kann sie sich wehren gegen ungerechtfertigte Anschuldigungen? Wie kann sie die Medien nutzen für die dringend notwendige Neuevangelisation? Diese Fragen wurden behandelt beim 9. Pater Werenfried Jahresgedenken in diesem Jahr in Köln. Gäste waren unter anderem Pfarrer Dr. Richard Kocher von Radio Horeb, Martin Rothweiler von EWTN, Michael Rack von KTV und der Spiegeljournalist und Autor Matthias Matusek. Die Leitung der Gesprächsrunde hatte Markus Reda von der katholischen Tageszeitung Die Tagespost.
Herr Pfarrer Kocher hat die Leidenschaft für Gott angesprochen, das erste Gebot. Wenn Kirche in den Medien vorkommt, wenn Kirche nach außen kommuniziert, geht es in aller Regel um andere Themen. Stimmt denn das Themensetting der Kirche nicht? Setzt Kirche selbst die falschen Themen? Sollte vielleicht wieder mehr über Auferstehung als über Atomkraft geredet werden?
Ja, ich glaube ganz sicher. Das ist sicher der Fall. Ich glaube, ein Problem oder eine Schwierigkeit ist natürlich auch, die Frage heißt, sprechen wir noch dieselbe Sprache? Wir müssen innerhalb der Kirche wieder dieselbe Sprache sprechen und dieselben Themen setzen. Und ich glaube, deswegen spielt, denke ich, auch das zukünftige oder das Jahr des Glaubens, was von Papst Benedikt angekündigt ist, eine ganz, ganz große Rolle, uns unseres eigenen Glaubens erst einmal zu vergewissern, bevor wir ihn versprachlichen können, damit wir ihn vermitteln können, damit wir die entscheidenden Themen setzen können. Papst Benedikt hat ja aufgefordert, das Zweite Vatikanum sich wirklich dessen zu vergewissern, was es eigentlich sagt, oder den Katechismus wieder nach vorne zu bringen. Und ich denke, damit konzentrieren wir uns wahrscheinlich auch wieder auf die Themen, die die Kirche nach vorne bringen wird. Natürlich sind das nicht die Themen, die die Welt permanent interessiert, obwohl jeder natürlich mitredet. Also und im Gegensatz von Fußball darf man davon auch keine Ahnung haben und trotzdem mitreden. Das ist ähnlich ja auch schon angesprochen worden. Das ist sicherlich schwierig. Wir müssen den Ball sicherlich wieder ins Feld spielen und wir dürfen uns auch nicht wundern, wenn wir natürlich auf eine Situation treffen, wo natürlich ein relativistischer Ansatz, also jener soll nach seiner Fassung selig werden, es gibt nur subjektive Wahrheiten, dass man in dieses Feld hineinspielt. Und dadurch ist natürlich provoziert Kirche mit einem Wahrheitsanspruch permanent. Aber ich denke, wir können auch in der Öffentlichkeit zunehmend uns darum bemühen, im Grunde die Peinlichkeiten, die dieser Relativismus eigentlich, wenn man vernünftig denkt und die Vernunft wirklich bemüht, mit sich bringt, auch wieder darzulegen. Ich denke einfach nur, wenn man wirklich konsequent relativistisch wäre und sage, es gibt keine Wahrheit oder alles ist nur subjektiv, dann frage ich mich, wieso die Leugnung des Holocausts unter Strafe gestellt wird. Da steht auch eine Wahrheit, eine historische Wahrheit, eine historische tragische Wahrheit zur Debatte. Und da landet jemand im Gefängnis, wenn er das leugnet. Also ist es doch peinlich zu behaupten, es gibt keine Wahrheit oder Wahrheitsanspruch sei per se illegitim.
Herr Rath, heißt das, das eigentliche Problemfeld heißt gar nicht Kirche, Medien, Medien, Kirche, sondern das eigentliche Problem heißt eklatanter Glaubensverlust inmitten der Kirche und keiner tut was dagegen?
Eindeutig ja. Also, ich hatte das Vergnügen, neulich den UCAT, dieses vortreffliche neue Werk, mit dem man Jugendliche erreichen will, vorzustellen in 4 Klassen von 10-Klässlern. Also gerade so das schlimmste Alter, so 15-, 16-Jährige. Gutes katholisches Gymnasium. Und gleich in der ersten Klasse baut sich eine ganze Reihe Jungs vor mir auf in die erste Bank. Und das war schon mal ganz ungewöhnlich, weil Jungs sitzen normalerweise immer hinten in der letzten Bank und die Mädchen alle vorne. Ich habe mir schon gedacht, da ist was los, die haben was vor. Einer setzt sich direkt vor mich hin und ich frage ihn, ob sie ein Attentat vorhätten, weil der war schon ganz, also hat die so in die Brust geworfen und hat Papier vor sich ausgebreitet. Er sagt ja. Und bevor der Lehrer schon etwas gesagt hat, sagt er, so, und jetzt erklären wir Ihnen zuerst einmal die Regeln. Wir stellen Fragen und Sie antworten bitte ohne Umschweife, ohne Herausredereien, ganz klar. Sie zeigen hier bitte klare Kante und sagen genau, was Sie denken. Ja. Dann habe ich gesagt, da seid ihr bei mir gerade am Richtigen und habe mir die Ärmel hochgekrempelt und dann ging es los. Aber das ist das, was die Menschen von uns wollen. Die wollen eben dieses Herumgeeiere nicht mehr, sondern die wollen Menschen, die, wie der Kollege Matusek, klare Kante zeigen, die klar sagen, die sich bekennen, die klar sagen, woran sie glauben. Und dann haben wir doch alle Chancen.
Sie sprachen von klarer Kante und klarer Sprache. Herr Matusek, brauchen wir einen neuen katholischen Sound, wenn wir öffentlich über Themen des Glaubens und der Kirche reden? Und wie muss der aussehen?
Nee, wir brauchen keinen Sound. Was wir haben, sind die Evangelien. Die haben Sprengkraft genug. Das Problem ist, dass die Kirche und der Episkopat und die Kirche, die katholische Kirche in Deutschland, sich mehrheitlich um den Sound immer kümmert. Um Dialogoffensiven, um Zielgruppenorientiertheit, um neue Gesangsbücher, in denen unbeholfene Klampfenlieder gespielt werden. Ich bin okay, du bist okay. So kommen wir nicht weiter. Ich glaube, die Sprengkraft und die enorme Kraft, die in der Kirche steckt, ist ihre Botschaft. In all der Sperrigkeit und in ihrem Geheimnis, in all der Provokation, die es hat. Wenn Jesus sagt, auf die Frage von Pilatus, bist du der König der Juden? Und er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ist das eine Ungeheuerlichkeit? Und da achten die Leute plötzlich, da wachen die Leute auf, sagen, Moment mal, das ist ja nun wahrscheinlich doch sehr spannend, da möchte ich näher. Also ich bin dafür, eher die Schwellen zu erhöhen. Die Leute müssen sich anstrengen, um in die Kirche reinzugehen, und können nicht da reinschlurfen wie in eine Currywurstbude, sondern da ist was Besonderes. Die Kirche ist die Gegenwelt. Und wenn das der deutsche Episkopat begreifen würde, welches Fund er da hat, mit dem er wuchern soll und wuchern muss. Wir haben ja schließlich einen Auftrag. Ja? Als ich gefragt wurde auf die Medien, also der Spiegel hat ja zum Papstbesuch, wie alle anderen Medien auch, Titelgeschichten gemacht. Da stand der Unbelehrbare. Und ich hatte in dem, weil der Spiegel ja, wie wir alle wissen, ein liberales Magazin ist, in dem gleichen gleichen Ausgabe ein Essay geschrieben, der hieß Der Fels im Sturm, also nicht der Unbelehrbare, sondern der Unbeugsame. Und es gab natürlich fast ein Scherbengericht in der großen Konferenz und ich hatte dann von Jesus, es ging um auch das zölibatäre Priestertum und der Nachfolge, Ehelosigkeit, ehelose Männer, Jünger, Apostel, fragte mich eine Redakteurin ganz entgeistert, daran glaubst du wirklich? Ja, daran glaube ich.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Der Papst, die Neuevangelisierung und die Medien. So lautete der Titel einer Podiumsrunde auf dem 9. Pater Werenfried Jahresgedenken in diesem Jahr in Köln. Es sprachen Pfarrer Dr. Richard Kocher von Radio Horeb, Martin Rothweiler von EWTN, Michael Rack von KTV und der Autor und Spiegeljournalist Matthias Matusek. Die Leitung der Runde hatte Markus Reder.
Ist ja erstaunlich, Herr Pfarrer Kocher, dass uns das in dieser Deutlichkeit inzwischen Kollegen vom Spiegel sagen müssen. Wäre ja eigentlich Aufgabe der deutschen Bischöfe. Läuft da irgendetwas falsch?
Es läuft vieles falsch. Ob Sie es glauben oder nicht, aber es hat Zeiten gegeben, wo ich den Herrn Matusek immer wieder im Gottesdienst zitiert habe. In meinen Predigten.
Oh Gott,
ja. Ein Ernstes, ja.
Wenn es so weitergeht, werden Sie noch selig gesprochen. Arbeiten Sie dran. Bitte schön.
Auch was jetzt, ich möchte noch anknüpfen an das, was Herr Matusek gesagt hat. Man müsste das Evangelium, das ist ja doch schon ziemlich alt, ein bisschen aufmöbeln. Es hat Zeiten gegeben, da habe ich es nicht so richtig verstanden, warum ich Griechisch und Hebräisch noch lernen musste für die Promotion. Mittlerweile lerne ich es schätzen, weil wenn man die Einheitsübersetzung betrachtet, das ist die mit Abstand schlimmste Übersetzung seit langem, das sagen Experten. Man hat einfach ein gefälliges Deutsch übersetzt, aber der Originaltext, und das ist nicht einfach nur Privatmeinung Richard Koch, das kommt auch bei Papst Benedikt in seinen Jesusbüchern zum Ausdruck, ist viel kerniger, viel ursprünglicher und viel direkter. Und es sind Nuancen enthalten, die, wenn man die nicht beachtet, formuliert man ab am Sinn vorbei. Zum Beispiel beim Haus auf dem Fels heißt es im Griechischen, dass bei dem, der sein Lebenshaus auf Christus gebaut hat, der Sturm ganz wütend und heftig anbrannte. Und das wird jeder erfahren, der heute auf diesem Felsen steht. Und während es beim anderen, der sein Haus auf Sand baute, ein leichter Windhauch ist und das Lebenshaus bricht wie ein Kartenhaus zusammen. Das steht im griechischen Text so drin und wenn Sie das in der einerlei Übersetzung nachlesen, kommt das gar nicht so raus. Also das ist schon, insofern brauchen wir es nicht, dass man das aufmotzt, das Evangelium, wir müssen einfach mal schauen, was da drin steht. Das ist einfach mal ganz grundsätzlich. Aber vielleicht, weil Sie jetzt da so gefragt haben, was ist da eigentlich los? Zunächst einmal würde ich sagen, sind die Menschen unsere Verbündeten. Wie meine ich das? Der Pater Werenfried hat immer gesagt, die Menschen sind besser, als wir denken. Und wenn man an sie appelliert, auch bei uns, wenn wir jetzt das Studio Münden, das ist das Mischpult abgeschmiert, wir brauchen jetzt ein neues, haben wir die Leute belästigt mit dem Medienhausbau. Und wenn wir das plausibel machen und darlegen können, helfen sie uns. Und deshalb sind sie zunächst schon, also ich möchte nicht einfach, die Menschen sind jetzt einfach so schlecht und gottlos und weit weg. Das war nie unsere Philosophie und kann es auch nicht sein. Wir haben jetzt erst eine Weihnachtszeit gehört, besucht hat uns das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes. Für die ist Christus gekommen, die in der Finsternis sitzen und die im Schatten des Todes sitzen. Und das sind mehr, als wir denken. Ich denke auch jetzt an unsere Sendungen, wo die Leute mit ihren Nöten, ihren Problemen anrufen. Und da frage ich mich erstens mal, nehmen wir das in unserer Kirche überhaupt noch wahr, was den Leuten auf den Nägeln brennt? Das sind Gesundheitsprobleme, da säuft der Mann. Und das sind nicht einfach nur Randthemen, da leiden Leute an Depressionen, da ist das kleine Kind krank, da tut sich der Sohn am Arbeitsplatz, wird er gemobbt und so. Und die Dinge sind nicht einfach nur Randthemen, sondern das bewegt die Menschen. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir das in unserer Verkündigung entsprechend überhaupt noch aufnehmen. Das scheint mir wichtig zu sein. Ob wir wirklich mit diesem Ganzen, was wir immer so reden, bei den Menschen sind, wage ich zu bezweifeln.
Einer, der Zeit seines Lebens meisterhaft die Geister unterschieden hat und an dem sich wiederum die Geister scheiden, ist der Heilige Vater. Nun ist gerade er eine besondere Zielscheibe von Medienkritik, ja von Medienspott und Verachtung. Woran liegt es, dass das Feindbild Ratzinger so stabil steht, obwohl sich da doch nur Vorurteile halten, die mit der Wahrheit nichts zu tun haben?
Ich glaube, einmal ist es wieder die große Schwierigkeit, mit jemandem gegenüberzutreten, der mit einem Wahrheitsanspruch kommt. Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz sensibler Punkt. Also muss man versuchen, auf Gedeih und Verderb ihm irgendwie ans Zeug zu flicken. Das war schon die Art und Weise, wie die Kanzlerin seinerzeit ihn öffentlich kritisiert hat oder angegangen hat, doch gebeten hat, sich deutlich vom Holocaust zu distanzieren, was ja im Grunde eine Lächerlichkeit war, weil wer anders als Papst Benedikt, der auch selbst ja in Auschwitz dann als Papst war und die Städte dort besucht hat, hat sich davon distanziert und für die Menschenrechte eingesetzt. Und das kann man fortsetzen. Es ist auch eine ganze Menge an tatsächlicher Ignoranz. Ich habe nach dem Papstbesuch, nach der Rede des Papstes im Bundestag, Gelegenheit gehabt, mit dem Fraktionsvorsitzenden der SPD Steinmeier zu sprechen und habe ihn auf die Bundestagsrede angesprochen, wie sie denn im Bundestag angekommen sei. Und dann war die erste Reaktion, ja, der Papst hätte doch zu sehr die ökologische Bewegung unterstützt. Und das wäre ihm peinlich gewesen. Genau, er hat die grüne Idee erklärt. Dann habe ich ihm gesagt, da haben Sie wohl nicht ganz genau hingehört. Der Papst hat ausdrücklich gesagt, dass er keiner Partei das Wort reden will, sondern es war im Grunde Serve and Volley. Denn der Papst hat gesagt, wir achten so sehr auf die Ökologie der Umwelt, aber lasst uns doch auf die Ökologie des Menschen achten. Auf das Recht des menschlichen Lebens, auf die Natur des Menschen achten. Das war der Punkt. Der ist an Steinmeier entweder willentlich oder sonst wie vorbeigegangen. Der zweite Punkt war eigentlich die Frage auch überhaupt das Thema Naturrecht, was dort gar nicht richtig begriffen worden ist. Kritik von Steinmeier am Papst war, warum wählt der Papst ausgerechnet Kelsen als jemanden aus, den er für den Rechtspositivismus kritisiert. Der wäre doch der Einzige gewesen, der sich für die Demokratie eingesetzt hätte unter den Rechtspositivisten. Die anderen wären meistens Vertreter des Totalitarismus gewesen. Daraufhin habe ich ihm gesagt, aber genau das ist doch der Punkt, dass wir auch in der Demokratie nicht frei sind von diesem Rechtspositivismus, der letztlich zu Unrecht führt und die Menschenwürde letztlich nicht respektiert. Also es wird zum einen auch nicht verstanden, wobei Steinmeier meinte, sowieso 80% des Bundestages hätte gar nicht gewusst, was Rechtspositivismus sei. Gut, das weiß ich nicht, ob deine Einschätzung da richtig ist. Aber es zeigt auch, mit welcher Schwierigkeit wir zu kämpfen oder der Papst auch zu kämpfen hat, schlicht grundsätzliche Dinge zu verstehen. Und wie weit, ich denke mal, eine Voraussetzung, um verstanden zu werden, ist wirklich die Willenshaltung zu haben, Wirklichkeit vernehmen zu wollen. Also eine persönliche Demut an den Tag zu legen, das fällt im Medienbereich, das fällt im politischen Bereich, das fällt auch natürlich im individualmenschlichen Bereich schwer. Aber ich glaube, da, wo wirklich der Wille ist, hinzuhören, wo sozusagen die Wirklichkeit vernommen werden kann, da findet er auch Gehör. Und das hat man auch wieder an vielen Reaktionen, jeweils in persönlichen Gesprächen gemerkt. In den Medien und in der Politik ist das bisweilen leider etwas anders.
Das war Weltkirche aktuell unter dem Titel Der Papst, die Neuevangelisation und die Medien, sprechen wir dieselbe Sprache, diskutierten Journalisten aus kirchlicher und weltlicher Presse beim 9. Pater Werenfried Jahresgedenken Anfang des Jahres in Köln. Nächste Woche dann der zweite Teil dieser Runde. Wie gewohnt können Sie alle unsere Beiträge unentgeltlich auf CD bestellen, in diesem Fall sogar auf DVD. Melden Sie sich einfach bei Kirche in Not unter der bekannten Telefonnummer oder schicken eine E-Mail an info@kirche-in-not.de. Wir haben jetzt noch ein wenig Zeit für ein weiteres Gewinnspiel. Der Benno Verlag in Leipzig hat uns freundlicherweise 2 Büchlein zur Verfügung gestellt mit dem Titel Maria, ihr Leben, ihr Zeugnis, ihr Wirken. In diesem neuen Buch über die Gottesmutter nähern sich die vier Autoren aus ganz unterschiedlichen Seiten zu dem Phänomen Maria. Es werden zentrale Texte der Bibel über Maria anschaulich ausgelegt. Marias Rolle als Glaubensvorbild für Frauen und Männer wird ebenso beleuchtet wie verschiedene Formen der Marienfrömmigkeit. Und in einem abschließenden Kapitel werden Brauchtum und Tradition aller Marienfeste erläutert. Wer eines dieser Büchlein gewinnen möchte, beantwortet jetzt bitte folgende Frage. Wie heißt der größte Marienwallfahrtsort Deutschlands? Wer die richtige Antwort weiß, schickt bitte ein E-Mail an info@kirche-in-not.de oder aber rufen Sie an unter Telefon 089 für München 64 24 888 und die 0. Natürlich geht es auch per Post. Die Anschrift von Kirche in Not lautet Lorenzoni-Straße 62 in 81545 München. Noch einmal die Frage, wie heißt der größte Marienwallfahrtsort Deutschlands? Allen Mitspielern viel Glück, viel Erfolg und allen Hörern einen frohen, schönen und gesegneten Sonntag. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.